Kommen wir zur Europäischen Währungsunion. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik bezieht für den Euro Stellung, und zwar aus ökonomischen und politischen Gründen. Welche sind dies?
Ja, wir sagen, der Euro ist ökonomisch ein vernünftiges Instrument, um in Europa auch eine Wirtschaft, letztlich eine vereinheitlichte Wirtschaft, die notwendig ist, aufzubauen. Er ist sicherlich, und das kritisieren wir auf der anderen Seite, von Anfang an allerdings nicht vernünftig ökonomisch durch Instrumente begleitet worden. Und deshalb haben wir im Grunde jetzt auch die große Krise, dass eben einige Länder, das muss man allerdings auch vor dem Hintergrund natürlich der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise sehen, wie Griechenland, Portugal und so weiter, dass diese Länder jetzt massiv unter Druck geraten sind und jetzt versucht man durch eine wiederum völlig falsche neoliberale Politik aus der Krise herauszukommen. Das wird aber nicht diesen Ländern helfen. Man verlangt ja von diesen Ländern quasi eine Austeritätspolitik, also sie sollen kürzen, sie sollen ihre Staatshaushalte, ihre Verschuldung runterbringen, indem sie Staatsausgaben, Sozialausgaben und so weiter in öffentlichen Dienst zurückfahren. Wir haben es jetzt in Griechenland gesehen, man muss sogar Häfen verkaufen, privatisieren. Das ist ja alles keine richtige Politik, das kritisieren wir massiv. Und wir haben deshalb auch vor dem Hintergrund der Krise, wir haben es ein Sondermemorandum aufgelegt und veröffentlicht im Februar 2011 unter dem Titel Euroland in der Krise. Und da haben wir ein ganz dezidiertes 7-Punkte-Programm zur Wirtschafts- und Währungsunion beschrieben, was heute gemacht werden muss. Und hier sehen wir leider von den 7 Punkten, die wir fordern, so gut wie nichts erfüllt.
Bevor wir darauf kommen, nochmal, darauf zielte nämlich die Frage eben, warum ist aus Sicht der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik der Euro sowohl in politischer als auch in ökonomischer Hinsicht ein ganz wichtiges und nicht aufzugebendes Projekt?
Ja, ein ökonomisches, Sie sagte ja bereits, ökonomisch versucht natürlich die Währungsunion, die Wirtschaftsunion entsprechend zu begleiten, zu unterstützen. Wir haben ja zunächst den Binnenmarkt 92 ausgerufen, das war ja die Wirtschaftsunion, und dann hat man dieses auch entsprechend mit einer einheitlichen Währung begleitet, falsch begleitet. Auf die Punkte können wir sicherlich noch zu sprechen kommen, aber das war ein sinnvoller Schritt, eben nicht nur eine Wirtschaftsunion mit einheitlichen Binnenmärkten zu machen, sondern dies auch dann mit einer einheitlichen Währung zu stützen. Und politisch ist völlig klar, politisch ist natürlich ein starkes Europa, ein vereinheitlichtes Europa, das auch eine vernünftige, solide ökonomische Basis hat, vernünftig. Denken Sie hier nur an das 20. Jahrhundert, an die beiden grauenvollen Weltkriege, wo eben Europa sich nicht einig war und es zu Kriegen geführt hat. Das muss man hier auch nochmal sicherlich betonen. Und die ökonomischen Verhältnisse determinieren nun mal die politischen. Und deshalb ist es vernünftig, aus Sicht der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik ein stabiles ökonomisches Europa zu haben, das dann auch die Politik, den politischen Überbau in Europa in den einzelnen Ländern stärkt.
Hat die Einführung des Euros bei allen Konstruktionsfehlern, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, auch Erfolge vorzuweisen?
Ja, sicher. Der Euro ist ja, das ist ja anfangs gesagt worden, vor allen Dingen auch von Deutschen gesagt worden, von deutschen Politikern, es ist ja auch von Ökonomen hier gewarnt worden, das würde eine Weichwährung und das sei alles nicht vernünftig. Das ist ja alles nicht eingetreten. Der Euro ist keine Weichwährung geworden. Er hat nach Einführung zum 01.01.1999 ist er ja eingeführt worden, hat er aufgewertet, er ist stabil im Außenwert. Also das kann man ja nun nicht sagen, dass es keine Erfolgsgeschichte war. Und ich muss hier auch nochmal betonen, dass sie gerade die deutsche Volkswirtschaft auch großer Profiteur der Einführung des Euros war, eben weil die Exportwirtschaft, die deutsche, darunter oder daraus Vorteile gezogen hat. Wir sehen das ja auch an den deutschen Exportüberschüssen, die allerdings jetzt uns negativ wieder auf die Füße fallen, weil man hier in Deutschland durch die falsche neoliberale Politik zu einseitig auf die Exportwirtschaft gesetzt hat. Und was wir auch von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik immer betont haben, die berühmte gespaltene Konjunktur, also die Binnenwirtschaft, die darunter in Deutschland eben auch aufgrund der Umverteilung von unten nach oben massiv gelitten hat.
Ja, Herr Bontrop, wo Sie es ansprechen, auf einer Demonstration unter dem Motto "Wir zahlen nicht für eure Krise", ein Motto, das vorerst wohl frommer Wunsch bleiben wird, interviewten wir einen Vertreter der KKE, der griechischen kommunistischen Partei, der, Sie ahnen es, sich nicht allzu begeistert zeigte von EU und EWU. In der Tat muss man aus griechischer Sicht nicht sagen, dass das deutsche Kapital Griechenland ja geradezu ausplündert und diesmal ohne Krieg. Schließlich wurden über einen ganz langen Zeitraum griechische Kaufkraft in erheblichem Maße absorbiert und nun, als vorläufig letzter Akt, soll sich auch noch das verbliebene griechische Staatseigentum billig unter den Nagel gerissen werden, während die deutsche Mainstream-Presse wahlweise über die faulen Griechen herzieht oder sich über die mangelnde Sparmoral des griechischen Staates beklagt. Was kann Griechenland unter solchen Umständen von der Europäischen Währungsunion eigentlich erwarten, also wenn wir das Ganze mal von Griechenland aus betrachten?
Naja, beides ist natürlich nicht richtig ökonomisch. Also was hier der griechische Vertreter gesagt hat, ist nicht richtig und auch natürlich ist nicht richtig, was unsere Bundeskanzlerin gesagt hat, die faulen Griechen und so weiter. Man muss natürlich sehen, der Euro hat als Währung, wenn man ihn über Volkswirtschaften legt, die unterschiedlich reale ökonomische Basen haben, also Produktivitäten haben zum Beispiel, Innovationsgrade haben, Technologiegrade haben, kommen natürlich die schwächeren Länder, also die schwächere Produktivitäten, geringere Innovationsgrade haben, kommen natürlich schon unter Druck. Das heißt, sie müssen sich anstrengen, eben mit den besseren Ländern, dazu gehört sicherlich Deutschland, wir sind hochproduktiv in Deutschland, wir haben Branchen, da denken Sie nur an die Automobilindustrie, an den deutschen Maschinenbau, auch an die chemische Industrie, die sehr erfolgreich, hochproduktiv, innovativ produzieren. Und dann sind natürlich diese Länder, wenn da eine einheitliche Währung über realwirtschaftlich unterschiedliche Länder gelegt wird, sind natürlich diese Länder auch im Vorteil, weil sie können dann besser exportieren. Aber jetzt kommt's, diese Länder, die dann schlechter sind, haben dann auch diese Produkte nachgefragt. Und diese Produkte haben nicht nur der Staat nachgefragt, sondern auch natürlich viele private Griechen, die dann eben auch einen deutschen Golf oder ein deutsches Auto oder Produkte haben wollten, haben dies häufig dann über Kredite leider finanziert und dann haben sie natürlich über ihre Verhältnisse gelebt. Und sie konnten dies, weil der Euro natürlich die einheitliche Währung dann auch für ein ausgleichendes Zinsniveau, für ein niedriges Zinsniveau sorgt. Das heißt, diese Länder können dann auch eben ihre kreditfinanzierte Nachfrage mit niedrigen Zinsen finanzieren. So, das ist die Gemengelage gewesen. Jetzt ist natürlich das Problem, dass diese Länder in die Verschuldung geraten sind und die Krise, die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, hat es manifest gemacht. Also es gärte sozusagen, oder hat sich nicht gären, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es hat sich aufgebaut seit 99 mit Einführung des Euros, sukzessive in den einzelnen Ländern, die eben in die Verschuldung gegangen sind. Und eins ist klar, das ist ein ökonomischer Lehrsatz. Eine Volkswirtschaft, die mittel- und langfristig mehr importiert als exportiert, und das haben die Griechen, das haben die Portugiesen und so weiter, das haben diese Länder gemacht, die kommen natürlich irgendwann in die Bredouille, weil sie schlicht und ergreifend über ihre Verhältnisse leben. Ja, das ist ja im Grunde der Lehrsatz bei uns Ökonomen, eine Volkswirtschaft lebt aber auch nur dann über ihre Verhältnisse, wenn sie eben mittel- und langfristig mehr importiert als exportiert. Und das haben die Länder gemacht. So, und jetzt zu sagen, das sind jetzt die bösen Länder gewesen, die da mehr exportiert als importiert, und da gehören wir natürlich ganz klar zu, das ist völlig klar, und deshalb waren wir auch die Profiteure dieses Euros. Nur jetzt muss man auch vernünftig sein und muss diesen Ländern, das ist ja unsere Botschaft der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, durch ein vernünftiges Programm helfen und nicht, indem man sie jetzt endgültig kaputt spart, indem man von ihnen verlangt, zu privatisieren, alles, was sie noch in Staatsbesitz haben, sozusagen den privaten Märkten zu übergeben und dann auf die sogenannte Kostenbremse zu treten. Das wird diesen Ländern nicht helfen, sondern wird die Krise massiv verschärfen. Und zwar nicht nur in den Ländern selbst, sondern natürlich dann auch insgesamt in Europa.
Diese gravierenden Unterschiede in den Leistungsbilanzen, ist das die Hauptursache nach Ansicht der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik für die gegenwärtige Europakrise?
Das ist schon eins, ich würde nicht sagen das Entscheidende, aber ein ganz wesentliches Moment, das hier greift, dass sie eben zu sehr importiert haben und zu wenig exportiert haben und wir auf der anderen Seite, das muss man jetzt, das ist die Gegenseite, wir zu viel exportiert haben und zu wenig importiert haben und das hängt wiederum, das ist ja unsere Botschaft von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, eben da mit der spaltenden Konjunktur zusammen. Wir haben umverteilt, schauen Sie sich die Reallohnentwicklung in den Ländern an, da sind wir Deutsche von 2000 bis 2010, also die Reallöhne pro Kopf, die Veränderungsraten, da sind wir in Deutschland mit minus 2,7% das einzige Land, ja, das eine negative Wachstumsrate bei den Reallöhnen hat. Alle anderen Länder liegen positiv, zum Beispiel die Norweger, die haben einen Zuwachs bei den Reallöhnen pro Kopf, die liegen auch an der Spitze von 2000 bis 2010 mit 29%. So, und wir haben eben, da wir keine adäquaten Reallohnsteigerungen aufgrund unserer Produktivität, die wir hatten, ja nicht hatten, das ist ja genau eben die Umverteilung zur Gewinnquote, haben wir sogar noch einen Teil, oder die Exportwirtschaft Deutschland hat einen Teil dieser Umverteilung benutzt, um die Exportgüterpreise nach unten zu bringen. Und dann haben natürlich solche Länder wie Griechenland, die dann kaufen, bei uns einkaufen oder auch Portugal und andere, die haben dann natürlich überhaupt keine Chance mehr an den internationalen Märkten. Und das ist jetzt sozusagen manifest geworden durch die Krise, durch die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise. Das heißt, die Leistungsbilanzen, die negativen der Länder, schlagen jetzt da auch entsprechend negativ zu Buche.
Die Bundesregierung hat also in ihrer ganzen, oder die Bundesregierungen, muss man ja besser sagen, hat also vor allen Dingen den Export befeuert, indem ja die Löhne runtergemacht worden sind, die Sozialausgaben runtergemacht worden sind. Das heißt, der weit größte Teil der bundesdeutschen Bevölkerung hatte davon auch nichts und die Länder der Peripherien der Europäischen Union werden ruiniert. Kann man das so zusammenfassen?
Das könnte man so zusammenfassen, wobei ich allerdings eine Einschränkung machen muss. Die Bundesregierung hat natürlich hier große Schuld, weil sie dieses neoliberale Paradigma immer gefördert hat. Das ist völlig klar in Deutschland und damit auch Umverteilung. Aber man muss auch sehen, und natürlich die Bundesregierung, vor allen Dingen die Schröder-Administration, also Rot-Grün mit der Agenda 2010, die Arbeitsmärkte liberalisiert hat und damit natürlich an den Arbeitsmärkten Katastrophales angerichtet hat, die Gewerkschaften damit noch mehr geschwächt wurden, dass sie die verteilungsneutralen Spielräume nicht generieren konnten, es hier zur Umverteilung kam. Ja, das ist der Zusammenhang, den man in Deutschland sehen muss. Und lassen Sie mich noch vielleicht eine Bemerkung machen. Also gerade diese Weltwirtschaftskrise, die wir haben, wie gesagt, die ist nicht noch lange nicht behoben. Das ist ja keine Armutskrise. Ja, ich habe immer so den Eindruck, das wird so suggeriert, auch in den Medien, sei es eine Armutskrise. Das ist keine Armutskrise, das ist eine Krise quasi des falsch verteilten Überflusses in den einzelnen Ländern, eben bewirkt durch diese Umverteilung. Und das hat ja eben dazu geführt, dass es sozusagen zu diesen Ungleichgewichten gekommen ist. Und da muss man auch ganz klar sehen, dass diese Krise nicht in den Finanzmärkten entstanden ist ursächlich, sondern in der Realwirtschaft. Da ist ja die Umverteilung gelaufen. Und das hat dann zwar dazu geführt, dass diese Umverteilung immer mehr zu den Besitzeinkommen nicht mehr zurückgeflossen ist, also in Akkumulation in die Realwirtschaft, sondern ist gespült worden an die Finanzmärkte und die haben es dann nur ausgelöst. Dieser Zusammenhang, der wird überhaupt nicht, auch in den Medien und auch in der Wissenschaft, in der Wirtschaftswissenschaft, überhaupt nicht adäquat thematisiert. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir auch die Krise zukünftig nicht in den Griff bekommen. Denn nur eine saubere und richtige Ursachenanalyse führt natürlich dann auch zu den richtigen Konsequenzen.
Wir hatten gesagt, die ungleichen Leistungsbilanzen sind ein wesentlicher Faktor für die europäische Krise. Welche Rolle spielen denn die Akteure auf den internationalen Finanzmärkten in dieser?
Ja gut, ich meine, das muss man auch, das ist kommt aus unserer Sicht nicht richtig rüber. Da wird zwar zu Recht auch auf gierige Finanzmanager eingedroschen, das kann man ja auch alles machen. Da ist sicherlich auch viel Wahrheit drin, die sind von Gier besessen, aber auch das alles ist nicht ursächlich. Sehen Sie mal, wenn in der Realwirtschaft ja die Umverteilung läuft, ja, weil eben die Arbeitnehmer in der realen Produktion nicht adäquat an den Produktivitäten mehr teilnehmen, das findet ja in der Realwirtschaft statt. Das heißt, dadurch blähen sich dann letztlich die Gewinne auf und die Gewinne fließen nicht wieder adäquat zurück in die Realwirtschaft. Dann ist die Ursache ja in der Realwirtschaft zu suchen und nicht in der Finanzwirtschaft. Das Geld wird dann zwar von den Besitzeinkommensempfängern, also die Gewinne bekommen, die Zinsen, Mieten und Pachten bekommen, nicht wieder adäquat zurückgegeben in die Realwirtschaft, fließt dann in die Finanzwirtschaft und trifft dann auf Finanzmanager, die dieses Überschussgeld, diese Überschussliquidität natürlich anlegen müssen, im Auftrag dieser Eigner. Die sagen ja den Finanzmanager, hol mir hier eine Verzinsung. Und dann entsteht natürlich auch ein Druck in der Finanzwirtschaft bei den Finanzmanagern, adäquate Profitraten für die Plutokraten sozusagen, für die Geldmächtigen letztlich zu generieren. Das ist ja der Zusammenhang. Und wenn Politik dann natürlich, und das jetzt kommt Politik ins Spiel, dahin zugeht und die Finanzmärkte liberalisiert, dereguliert, also jegliche staatlichen Kontrollen, was ja gelaufen ist, das war ja hanebüchen, was Politik hier gemacht hat, dann wird das Ganze natürlich virulent und entlädt sich letztlich in Blasen, wie wir gesehen haben, die dann zum Platzen gekommen sind. Schauen Sie sich die Immobilienblase, das ist ja der Auslöser gewesen, in den USA an. Die USA, die 2000 durch den Zusammenbruch der New Economy neue Anlagen suchte, das heißt die Geldmächtigen, ja, die haben dann in den USA die Immobilie entdeckt und sind da spekulativ draufgegangen. Das ist eigentlich völlig klar, jedem Ökonomen muss das klar sein, dass das nur kurzfristig trägt, dass es mittelfristig zu einem Platzen solcher aufgebauter Finanzblasen kommen muss und das ist dann ja auch so gekommen. Nur das Schlimme daran ist, dass das Platzen dann von Blasen im Finanzsektor, dass das natürlich dann wieder negativ auf die Realwirtschaft zurückschlägt und wir haben das ja gesehen und dann musste der Staat hier wieder rein. Das ist ja auch das Schlimme, wir haben das ja auch im letzten Memorandum schon gesagt, dass dann sozusagen die neoliberalen Brandstifter, die ja diese Krise letztlich angesteckt haben, ja zu bastard-keynesianischen Feuerwehrleuten wieder fuhren, indem sie dann, als die Krise da war, nach dem Staat riefen, von dem wollten sie ja vorher nichts wissen. Der Staat sollte ja von Neoliberalen, sollte ja quasi abgeschafft werden und jetzt sollte der Staat aber dann wieder auf die Bühne zurückgeholt werden, weil das private Kapital unfähig war, diese Krise noch zu beheben.
Welche Politik also schlägt die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik für den Euroraum vor?
Ja, wir haben ein 7-Punkte-Programm aufgelegt. Wir haben es in einem Sondermemorandum auch im Februar diesen Jahres in Berlin der Presse vorgestellt. Wir sagen ganz klar, erstens der Euro-Rettungsschirm, der ja da ist und aufgespannt wurde, der muss noch ausgebaut werden. Das wird nicht hinreichend sein. Wir haben ja etwa jetzt im Portfolio 750 Milliarden. Das wird am Ende nicht ausreichend sein, weil hochwahrscheinlich auch Spanien, vielleicht sogar Italien noch diesen Rettungsschirm benötigen werden. Und zweitens Euro-Bonds, also die vereinheitlichen Zinssätze müssen zur finanziellen Stabilisierung zusätzlich eingeführt werden. Da ist man ja auch von entfernt zurzeit. Man will das nicht, weil man dann sagt, dann sind natürlich die Länder, die niedrige Zinsen haben, benachteiligt. Das würden wir wahrscheinlich dann auch sein. Das heißt, wir müssten dann ein bisschen mehr für die Krise einzahlen. Und da ist man offensichtlich auch in Deutschland, jedenfalls die Bundesregierung, die herrschende zurzeit, nicht bereit. Drittens sagen wir, es muss auch ein geordneter Schuldenschnitt durch Gläubigerbeteiligung umgesetzt werden. Denn es ist völlig klar, dass die Gläubiger, das heißt diejenigen, die heute die Kredite gegeben haben, dass die ja auch die Profiteure vor der Krise waren, dieser gegebenen Kredite, und die werden sicherlich über einen Kapitalschnitt, man spricht ja hier auch von einem sogenannten Haircut, obwohl da zurzeit auch viele sagen, da werden die Gläubiger, die Privaten auch die Krise jetzt mitbezahlen müssen. Das sagen ja selbst heute schon auch konservative und liberale Politiker. Also das ist auch unsere dritte Forderung. Die vierte Forderung ist, dass EZB Anleihekäufe aus der Europäischen Zentralbank müssen fortgesetzt werden. Und es muss vor allen Dingen ein demokratisch legitimierter europäischer Währungsfonds konstituiert werden, der bis heute nicht gegeben ist. Dann sagen wir fünftens, in Europa müssen endlich auch die Weichen in Richtung eines qualitativen Wirtschaftswachstums gestellt werden. Und wir brauchen hier auch mehr abgestimmte europäische Fiskalpolitik, und es darf auf keinen Fall zu einer Austeritätspolitik oder also Kürzungspolitik auf staatlicher Seite und damit letztlich zu einer Schrumpfpolitik kommen. Sechstens müssen endlich die europäischen Unternehmenssteuern harmonisiert werden. Es muss zu mehr Einnahmen in allen Ländern der Europäischen Union kommen. Die Staatshaushalte sind einfach durch Steuersenkung in den letzten Jahren, das gilt auch insbesondere für uns, wir haben alleine ja 500 Milliarden etwa Steuerbasis verloren, nur durch Veränderung der Steuergesetze in Deutschland. Erinnern sich hier nur an den Rückbau der Kapital-, der Körperschaftssteuer und der Einkommensteuern. Das war alles völlig falsch, was die Regierung, vorherige Regierung, also Schröder-Administration, Große Koalition und auch jetzt die schwarz-gelbe Koalition in Deutschland gemacht haben. Also so kann es mit der Steuerpolitik in Europa und vor allen Dingen auch bei uns nicht mehr weitergehen. Und da muss man auch sicherlich darüber nachdenken, das ist unser letzter Punkt, auch über eine europäische Wirtschaftsregierung. Zumindest muss hier eine größere Harmonisierung auch der europäischen Fiskalpolitik in den einzelnen Nationalstaaten, und das rufe ich hier auch nochmal in Erinnerung, mit einer davon ja weitgehend abgelösten Geldpolitik, die gemacht wird von der EZB, obwohl sie sich hier sicherlich zuletzt richtig verhalten hat mit einer Ausweitung der Geldmenge, muss es viel mehr in Zukunft abgestimmte Harmonisierung auch zwischen Fiskal- und Geldpolitik in Europa kommen. Das sind unsere sieben Punkte, und wenn Sie die ja nochmal sich alle langsam durch den Kopf gehen lassen, dann werden Sie feststellen, dass so gut wie nichts bis heute davon erfüllt ist.
Herr Bontrup, diese letzte Forderung einer europäischen Wirtschaftsregierung, läuft das eigentlich ein Stück weit darauf hinaus, dass die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik für die Transformation der Europäischen Union in so eine Art europäischen Bundesstaat plädiert?
Ja, so weit würden wir da nicht gehen. Das wird sicherlich alles ganz schwierig werden. Ich glaube, so weit ist man auch in Europa noch nicht, dass wir zu einem solchen europäischen Bundesstaat, wie er ja in den USA existiert, das glaube ich nicht, dass wir da politisch in Europa schon so weit sind. Nein, wenn wir sagen europäische Wirtschaftsregierung, dann würde ich es mal in Anführungsstriche setzen, es muss eben mehr Abstimmung her, es muss mehr Harmonisierung her. Ich habe ja die Punkte genannt, europäische Steuerpolitik, europäische Fiskalpolitik. Natürlich müssen die einzelnen nationalstaatlichen Fiskalpolitiken besser harmoniert werden. Und es muss vor allen Dingen auch die europäische Geldpolitik, die ja nur ein einziges Ziel im Fokus hat, nämlich die Preisniveaustabilität, das kann so nicht weitergehen. Die europäische Geldpolitik muss auch für andere wirtschaftspolitische Ziele wie Wachstumspolitik, vor allen Dingen für Beschäftigungspolitik, viel mehr in die Verantwortung genommen werden. Das sind unsere Forderungen, das verstehen wir. unter einer europäischen Wirtschaftsregierung.
Die Redaktion des Trotzfunks, Herr Bontrup, sympathisiert durchaus mit den Vorschlägen der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Wer aber, so fragen wir uns, soll das gesellschaftliche Subjekt sein, diese Forderung durchzusetzen? Denn die Regierungen tun es ja freiwillig nicht.
Das ist uns auch klar. Deshalb gibt es uns ja auch seit jetzt gut 35 Jahren. Wir haben nie aufgegeben, obwohl man uns mit unseren Gutachten mittlerweile sagt man ja auch, wir sind das Gegengutachten zu den fünf Weisen, zum Sachverständigenrat. Wir fragen uns das natürlich auch immer, wer ist das Subjekt, wer soll das umsetzen, wo sind die politischen Akteure? Letztlich geht es ja nur über eine Umsetzung durch Politik, und dafür werben wir, und wir sagen ja auch seit Jahren, wir brauchen mehr Wirtschaftsdemokratie. Das will ich hier auch noch mal in Erinnerung rufen. Wir müssen die Wirtschaft mehr demokratisieren. Wir müssen dafür werben im politischen Raum, bei den politischen Parteien, dass man endlich zur Vernunft kommt, dass man endlich dem Neoliberalismus den Garaus macht. Er ist ja nach wie vor existent. Und das sind natürlich unsere wissenschaftlichen Forderungen, aber wir können als Wirtschaftswissenschaftler ja auch nur zunächst mal eine saubere ökonomische Analyse machen, die legen wir mit unseren jährlichen Gutachten vor, und dann Therapievorschläge natürlich, und können der Politik sagen, bitte setzt dieses um. Und mehr können wir ja nicht machen. Wir können da nur verwerben. Wir können ja nicht als Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik daneben, neben der Analyse, neben den Therapievorschlägen auch noch selbst die Politik machen. Also das würde uns dann schon überfordern.
Vielleicht kann man aber sagen, dass die Arbeiterinnenbewegungen der jeweiligen europäischen Länder sich stärker europäisieren müssen?
Das auf jeden Fall. Also das sehen wir ja jetzt auch bei den Krisen in den Ländern, in Griechenland, in Spanien. Schauen Sie sich die jüngste Bewegung auch in Spanien an, dass vor allem junge Menschen demonstrieren, dass sie die Nase voll haben von ihrer politischen Klasse, die auch hier in Spanien wie ganz in Europa neoliberal ausgerichtet ist. Die EU-Kommission ist einseitig neoliberal ausgerichtet. Auch hier ist nichts verstanden worden bis heute. Das sind natürlich alles Missstände. Aber ich kann der politischen Klasse, der herrschenden politischen Klasse auch nur sagen, wenn ihr nicht bald zur Besinnung kommen werdet, dann wird das Ganze euch auf die Füße fallen, weil es ökonomisch einfach nicht mehr trägt. Und die Menschen merken ja auch, dass sie immer mehr ins Hintertreffen geraten, dass die Gesellschaften sich immer mehr aufspalten in Arm und Reich. Es kann ja wohl nicht sein, dass nehmen wir mal wieder uns Deutsche, nach wie vor eines der reichsten Länder der Erde, in jeder größeren Stadt in Deutschland mittlerweile Suppenküchen existieren und die Menschen für Sozialtickets im öffentlichen Verkehr auf die Straße gehen müssen, um überhaupt in ihrer, das ist ja in unserer Verfassung verbrieft, von ihrem Mobilitätsrecht noch Gebrauch machen zu können. Nein, wir müssen eine neue Politik machen, die darauf setzt, das Reichtumspotenzial, das ja da ist, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, in vielen Ländern da ist, dieses Reichtumspotenzial müssen wir in den Fokus rücken und müssen dadurch eine entsprechende Umverteilung, durch eine entsprechende Politik, durch eine entsprechende Wirtschaftspolitik, die alle Menschen mitnimmt in einem Land, dafür muss Politik sorgen, und dafür müssen wir die Politiker, dafür haben wir sie gewählt, denn sie sind ja nichts anderes als Volksvertreter in Demokratien, Volksvertreter, und das sollen sie bitte ernst nehmen und sollen dann auch bitte das ganze Volk durch ihre Politik mitnehmen.
Herr Bontrup, zum Schluss unseres Interviews wollen wir Sie noch einmal in Ihre Glaskugel schauen lassen, so Sie eine haben. Ernsthaft jetzt als Ökonom, wenn Sie sich die tatsächlichen politischen und ökonomischen Verhältnisse anschauen und die tatsächlich gefahrene Politik betrachten, welche Prognose geben Sie ab für die Zukunft der Europäischen Währungsunion und für die Europäische Union?
Ja, da würde ich sagen, wenn man, wie gesagt, nicht schnellstens um 180 Grad das Ruder rumwirft, also wegkommt vom neoliberalen Paradigma, dann glaube ich nicht, dass Europa noch ökonomisch zu stabilisieren sein wird. Und wenn das der Fall ist, dann wird das natürlich auch den politischen Überbau in Europa angreifen. Dann ist insgesamt die Europäische Union auch politisch hochgradig gefährdet. Das heißt, wir brauchen eine andere Politik. Ich habe sie umrissen. Und diese Politik umreißt die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik jetzt seit 35 Jahren. Und wir können nur hoffen, dass man endlich auch uns als Gruppe mit in die Beratung aufnimmt und hier uns auch mal ernst nimmt mit unseren Vorschlägen, vor allen Dingen in Deutschland auch die jeweiligen Bundesregierungen. Sonst befürchte ich für Europa, aber auch für unser Land das Schlimmste.